Im Rahmen meiner Buchvorstellung in der Schlosskirche zu Bad Homburg am 25. August 2021 sprachen Jürgen Kaube, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und der Historiker Lothar Machtan über dessen Buch »Der Kronprinz und die Nazis – Hohenzollerns blinder Fleck«, das im Verlag Dunker und Humlott erschienen ist und, kaum auf dem Markt, bereits einige mediale Wellen schlug. Im Folgenden hören Sie einen Mitschnitt des Gesprächs und der anschließenden Podiumsdiskussion in voller Länge.
Ja, fangen wir an. Ich denke, wir sollten in verschiedenen Schritten vorgehen. Zunächst einmal einfach beschreiben, was ist ein Kronprinz? Was ist ein Kronprinz nach dem Ersten Weltkrieg? Was war das für ein Mensch? Dann vielleicht dazu übergehen, die Frage zu beantworten, die jetzt schon mehrfach skizziert worden ist. Wie waren seine politischen Ambitionen? In Kontakt mit welchen Kräften hat er sich begeben? Welchen Illusionen unterlag er? Und dann am Ende vielleicht doch, ich glaube, wir werden uns nicht ganz darum herumdrücken können, natürlich werden wir hier kein juristisches Urteil, wir sind beides keine Juristen, fällen können, aber ich glaube doch eine Intuition entwickeln, was die Rolle und das Gewicht dieses Menschen und auch seines Netzwerks in den ja sehr turbulenten, wir werden das ja gleich entfalten, sehr turbulenten, sehr ja, krisenhaften und sehr intriganten und sehr ja, von Opportunismus und Hinterbühnenaktionen und natürlich auch von dem damaligen gegenwärtigen Nichtwissen bestimmten Situationen, sagen wir mal zwischen 1931 und 1934, das ist vielleicht so der Hauptzeitraum, in dem wir uns bewegen, dieser Situation damals. Denn natürlich 1931 wusste auch Adolf Hitler nicht, dass er an die Macht kommen würde. Um das nur an einem Beispiel zu illustrieren, dass auch die historischen Akteure natürlich mit viel Nichtwissen agieren. Also jetzt fangen wir kurz an. Erzählen Sie uns ein bisschen was über den Kronprinzen und die Situation der Dynastie nach dem Ersten Weltkrieg.
Ja, was ist ein Kronprinz? Ein Kronprinz war bis 1918 der Kandidat für die Nachfolge des deutschen Kaisers. Der deutsche Kaiser war ein regierender Monarch, das heißt also jemand, der sich in die Politik nicht nur eingemischt hat, sondern sogar meinte, Kraft eigener Kompetenz die Richtlinien dieser Politik vorgeben zu können, auch seinem Reichskanzler. Und insofern hat Wilhelm da eine ganz bestimmte Rolle für sich beansprucht, hat aber darin versagt, merkwürdigerweise seinen Sohn auf eine ähnliche Rolle vorzubereiten. Das heißt, der Kronprinz, geboren 1882, hat schon auch vielleicht von seinen eigenen Ambitionen versucht, in eine politische Rolle hineinzuwachsen. Es ist ihm aber misslungen. Einerseits, weil Wilhelm ihn mehr oder weniger ausgeschlossen hat von den Regierungsgeschäften, andererseits, weil er wohl auch kein Faible hatte für das, was man Politik oder politisches Denken genannt hat. Und von daher hat er sich eigentlich sehr früh darauf kapriziert, einen, ich würde mal sagen, extravaganten Lebensstil zu entwickeln, der sehr hedonistisch war, sehr auch auf amoröse Abenteuer fixiert und die eigentlichen ernsthaften politischen Dinge doch weitestgehend ausgespart hat. 1914 wird ihm ein Kommando übertragen, mit dem er selber überfordert ist im Ersten Weltkrieg. Er kann diese Rolle eines Heerführers in keinster Weise ausfüllen. Man versucht ihm dann immer sogenannte Chefs des Generalstabs beizuordnen, damit er wenigstens nach außen hin sein Gesicht wahren kann. Aber es werden so viele Dinge über sein Versagen, auch wieder über seine amorösen Abenteuer und Kapriziosen bekannt, dass sein Image schwersten Schaden nimmt. Und als dann 1918 die Monarchie tatsächlich ins Wanken gerät, sind sich alle darüber im Klaren, dass der Kronprinz niemals der Nachfolger Wilhelms II. Werden kann, wenn dieser zurücktritt, sondern bestenfalls der Enkel mit Zwischenschaltung eines Regenten.
Er hat, wenn man Ihrer Darstellung folgt, diesen Charakterzug auch gar nie aufgegeben. Also es ist für mich erstaunlich, als jemand, der sich nicht schwerpunktmäßig mit Kronprinzen beschäftigt, dass er immer, er hat ein politisches Treffen, sagen wir mal mit Mussolini, und danach geht er erstmal auf die Jagd. Und dann hat er wieder ein Treffen mit jemand und dann heißt es, ja, jetzt fährt er erstmal wieder in Kur oder in Urlaub oder so. Es geht viel um Pferde und in der Tat um Amouren, die auch nicht wohl gelitten waren in der Familie. Also er war selbst in der Familie jemand, der dann immer wieder die Missbilligung seiner Umgebung auf sich zog.
Genau so war es. Wobei man noch dazu sagen muss, weil Sie nach den sensationellen Quellen gefragt haben, ich habe ganz am Anfang zwei Briefe abgedruckt, fast im Wortlaut, die er an seinen Vater schreibt. Ich habe das Visitenkarten genannt. Das ist wirklich sensationell, dass sich jemand seinem Vater gegenüber so öffnet, dass man ihm, wenn man so will, ins Herz, in die Seele, in sein Gewissen hineinschauen kann. Das ist für mich sensationell, um nur ein Beispiel zu nennen. Und da ist das eigentlich verwurzelt, was Sie eine anthropologische Konstante genannt haben. Das zieht sich von 1918 durch bis, man kann fast sagen, bis zu seinem Tod, obwohl es ja da doch diverse Schwankungen und Wellenlinien gegeben hat. Aber er war primär eben dieser genusssüchtige Lebemann, der seine wichtigste Aufgabe eben nicht in der Politik gesehen hat.
Und als solcher war er auch öffentlich bekannt, muss man sagen. Das war jetzt nicht etwas, was jetzt Historiker sozusagen herausfinden müssen nachträglich oder dass die Familie das wusste, sondern sie zitieren aus Zeitungen und das kommt immer wieder auch mal als Argument seiner Gegner. Und das ist auch bei dann den Nationalsozialisten. Goebbels macht sich dann in den Tagebüchern auch so etwas lustig über den. Und dann, da ist das immer wieder ein Thema, dass man sagt, das ist eigentlich kein ernsthafter Mensch. Also im Sinne von, der ist nicht eigentlich, ist kein Politiker in dem Sinne jetzt erst einmal. Wir kommen noch dazu, dass er dann doch irgendwie einer wird. Aber
er muss ja zwei Dinge sehen. Das eine ist, dass die Monarchie natürlich durch die Flucht nicht nur des Kaisers, sondern auch des Kronprinzen nach 1918 in Deutschland auf das Schwerste diskreditiert war, auch gerade auf der Rechten. Und da hätte man sich natürlich jemand gewünscht, der so etwas wie symbolisches Kapital dieser verblichenen Monarchie wenigstens in Ansätzen noch verkörpert hätte. Aber genau das hat er, wenn man so will, verwirtschaftet durch seinen Lebensstil, der dann eben auch öffentlich geworden ist, sodass man sagen kann, die eh schon diskreditierte Monarchie wurde durch diesen Repräsentanten in Deutschland, Wilhelm war ja weit weg in Holland, eigentlich noch weiter entwertet.
Und wie kommt es jetzt dazu, dass dieser Lebemann, wie man das vielleicht nennen könnte, dieser Playboy, jetzt doch irgendwie in Politik hineingezogen wird? Wie geschieht das? Denn das ist ja der Fall. Also es gibt ja in Stufen, die wir schildern können, natürlich zunächst er unterschreibt ein paar Sätze, in das er verzichtet auf, so wie sein Vater auch. Und dann erhält er aber, glaube ich, 1923 die Erlaubnis, Deutschland, deutschen Boden wieder zu betreten und gerät relativ zügig in politische oder vorpolitische Zusammenhänge, also alte Frontsoldatenverbände, Kontakte zu allen möglichen Politikern, unter anderem Mussolini, große Bewunderung, auf seiner Seite Begeisterung, nur eine Diktatur wird in der Lage sein, den Kommunismus, und da waren die Sozialdemokraten wahrscheinlich eingeschlossen, aus Deutschland, von Deutschland fernzuhalten, alle möglichen Kontakte in alle möglichen Richtungen des rechten Flügels der Weimarer Zeit, und desto mehr Kontakte, desto mehr die Weimarer Republik in die Krise geriet. Aber dass er solche Vorstellungen hatte und vielleicht sagte, ja, vielleicht ist dann doch noch eine Restitution der Monarchie irgendwie drin in diesen Krisen, das ist das eine. Aber welches Interesse hatten denn die anderen an diesem an sich zur Politik gar nicht bestimmten Menschen?
Also, das sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen runterbrechen. Mhm. Und zwar, wie Sie schon richtig gesagt haben, durch Stresemann übrigens erhält er die Möglichkeit, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Stresemann ist ein Fan der Hohenzollern. Ob er seinen Monarchismus jemals ganz abgelegt hat, lasse ich mal dahingestellt. Der hat aber jedenfalls dafür gesorgt, dass auch der Reichspräsident Ebert beispielsweise dieser Rückkehr zugestimmt hat. Aber die Voraussetzung war, oder die Bedingung war, dass er sich einer politischen Tätigkeit, eines politischen Engagements enthält. Das war sozusagen die Conditio sine qua non. Und das hält er auch durch. Deswegen kann ich Ihnen da nicht so ganz folgen. Also kurz nach 23 ist er da nicht tätig. Er korrespondiert mit Stresemann, tauscht sich aus, aber das ist alles apokryph. Das kann man alles nicht ernst nehmen, was er da so an politischen Äußerungen zu Papier bringt. Sondern seine Stunde kommt tatsächlich erst am Ende der 20er Jahre. Erstens stirbt Stresemann und damit sozusagen auch eine Kontrollinstanz dessen, was er da damals ausgehandelt hat. Und zweitens gerät ja die Republik dann wirklich in eine rasante Krise. Und neue Player tauchen auf der politischen Bühne auf, die eben ja gleichsam mit den Politikmitteln der wilhelminischen Zeit versuchen, jetzt diese Krise zu steuern. Stichwort Schleicher, mit dem er ja persönlich sehr eng befreundet ist. Stichwort Papen. Und in dieser Situation, in der sich diese Krise des Weimarer Systems zu einer Staatskrise dann verdichtet, in dem Augenblick kommen sogar Leute wie Brüning auf die Idee, ob nicht eventuell die Restauration der Monarchie ein Mittel sein könnte, diese Staatskrise zu überwinden.
Habe ich das richtig gelesen in Ihrem Buch, dass es eigentlich ein Kollege von Ihnen war, der diese Idee als Erste in den Kronprinzen eingepflanzt hat, nämlich Hans Delbrück?
Ja, genau so war es. Also Kollege, danke der Ehre. Also Delbrück war ein klassischer politischer Historiker und der sich auch immer als Geschichtspolitiker verstanden hat. Und der hat in der Tat mal eine Begegnung mit dem Kronprinzen herbeigeführt und hat ihm in Aussicht gestellt, aber sehr vage, dass die Restaurierung der Monarchie eventuell eine Option sein könnte, wann auch immer. Aber mit Brüning, und deswegen komme ich auf den Punkt wieder zurück, wird es auf einmal zu einer ganz konkreten Option.
Der hatte ja im Prinzip auch was zu verteilen.
Hatte im Prinzip auch was zu verteilen und der hatte ja gedacht, das war ja seine Fehlkalkulation, er könne Hindenburg dafür gewinnen. Hm. Und Brünings Fehlkalkulation war, zu übersehen, dass Hindenburg die Hohenzollern hasste und niemals seine Hand gereicht hätte, um die Hohenzollernmonarchie wieder auf den Thron zu bringen. Das ist das, was Brüning vollkommen übersehen hat. Und deswegen durch ihn kommt das auf die Bühne, kommt das wieder auf die politische Agenda. Aber ob das eine ernsthafte Realisierungschance gehabt hat, das wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube, es gab weder in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft, eine Mehrheit, die eine Rückkehr zur Monarchie ernsthaft gewollt hat, noch die politischen Akteure. Und deswegen spreche ich davon, das war mehr so eine Karte in dem Pokerspiel um Macht, die alle möglichen Leute im Ärmel hatten und natürlich nicht zuletzt Hitler, der eben auch eine Zeit lang mit dieser Option, wenn man so will, gespielt hat.
Wir sprechen, damit wir das richtige Gefühl dafür bekommen, wir sprechen von so Zeiträumen wie 3 Monate lang. Ist irgendwie so eine Idee im Schwanger und dann kippt's. Und ja. Also das ist alles sehr, es geht alles sehr schnell. Das ist alles, man muss es eigentlich in Monaten, also es ist immer wieder, heißt es, im Juli war das und im August war es schon wieder anders. Und das Ganze fängt, Sie haben recht, nicht 1923 an, sondern man kann sagen 1928 gibt es dieses Gespräch mit Delbrück. 1928 gibt es, glaube ich, den Besuch in Italien. Und natürlich öffnen sich ihm auch, das ist auch ein Effekt von Kronprinz, die Türen. Also er kriegt dann einfach einen Termin bei Mussolini, das hätte sicherlich... Ich weiß nicht, ob 1928 jeder höhere NS-Funktionär einen Termin bei Mussolini bekommen hätte, wohl kaum.
Wobei man dazu sagen muss, der italienische König war auch ein Patenonkel von Prinzen.
Ja, und das war ja ein, oder ich formuliere es mal als Frage, war, der Gedanke kommt auf, es könnte eine Restitution der Monarchie geben. Bei ihm kommt der Gedanke auf, das könnte ja dann, da könnte ich ja irgendwie eine Rolle spielen, Stichwort Kronprinz als Beruf. Und dann beißt er sich so eine Zeit lang schon in dieser Vorstellung fest. Also wenn ich das richtig gelesen habe, also es leuchtet ihm irgendein, dass das eine gute Sache wäre, erstens für sich und zweitens für Deutschland. Das geht dann miteinander einher. Und dann folgen auch Aktionen, also die Versuche in allen möglichen Richtungen Zustimmung für so etwas zu bekommen. Sie sagen richtig, unter anderem dann am Ende auch Hitler ein paar Monate lang. Oder jedenfalls gibt es die Vorstellung, der könnte, es ist ja nicht so klar, es gibt ja keine, es gibt, wenn ich es richtig sehe, keine Schriftsätze dazu, sondern es gibt so mündliche, also aus dem Gedächtnis, Erinnerung. Was ist das dann für eine Situation? Also nochmal die Frage, eigentlich ein Frauenheld, ein Jäger, ein Pferde, ein Mensch, der nämlich auf Pferden ist und so ein bisschen militärisch nicht besonders beachtlich und so weiter. Und doch finden sich jetzt Leute, die das zumindest eine gewisse Zeit lang sich vorstellen können. Sagen wir mal diese Stahlhelm-Leute. Also dieser Frontsoldatenverband, bei dem er offenkundig hohe Zustimmung genießt. Wie kommt das? Ist das einfach dann so eine Art Amtscharisma, dass man sagt, ja, der ist einfach, ein Amt hat er ja gar nicht, sondern ein dynastisches Charisma, dass bei bestimmten Leuten in Deutschland Monarchie als solche zählt, egal von welcher Art der in Aussicht gestellte Monarch.
Also das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil Sie haben natürlich recht, der Stahlhelm ist das einzige öffentliche Forum, auf dem sich der Kronprinz zeigt. In allen anderen politischen Milieus ist er nie öffentlich unterwegs, nur bei den Stahlhelm-Veranstaltungen. Und natürlich hatte der Stahlhelm immer leicht monarchische Tendenzen, wobei wir nicht so genau wissen, ob sie nun wirklich dem Kronprinzen als Kronprinzen zugejubelt haben oder einfach nur als Repräsentanten dieser untergegangenen Monarchie, für die sie in gewisser Weise eben immer noch geschwärmt haben. Aber das eigentliche Politikfeld des Kronprinzen war nie die Öffentlichkeit. Er hatte weder ein rednerisches Talent, noch hatte er Führungsqualitäten, noch hat er in strategischen Kategorien gedacht, sondern sein Politikfeld war das Hinterzimmer.
Und das sich zeigen. Es ist sehr auffällig, wie viele Fotografien es gibt, wo er irgendwo in der Nähe von jemand anderem steht. Also insbesondere dann Anfang der 30er Jahre sieht man ihn dann irgendwie bei irgendwelchen Begräbnisse von irgendwelchen SA-Leuten und so.
Ja, aber jetzt, Sie reden jetzt über der Zeit nach 33, glaube ich eher. Also wenn wir von der Zeit vor 33 reden, ist er in der Tat in der Öffentlichkeit präsent, aber mindestens genauso oft zum Beispiel im Badeanzug oder als Jockey oder als Pferdenah oder was auch immer, als Autonah. mit irgendwelchen Tennisspielerinnen und dergleichen
mehr. So wird er dann auch politisch in Karikaturen oft.
Genau, genau.
In so
als
in halt Freizeitkleidung.
Eben, als halt eben auch mit Leuten wie, sagen wir mal, Seelte, sagen wir mal, Papen, sagen wir mal, Schleicher und dergleichen mehr. Also deren Nähe sucht er gar nicht so sehr. Aber das ändert sich in dem Augenblick, wo die Nazis dann tatsächlich an die Macht kommen. Und da versucht er sozusagen auf diese Bühne auch zu kommen, indem er sich gemein macht oder indem er sich gerne mit Göring, sogar mit Goebbels, der ihn ja eigentlich verachtet und hasst, zeigt, oder mit Röhm beispielsweise. Da kann man das schon beobachten, dass er sozusagen versucht, von dem Bonus der Nazis jetzt auch für sein Image zu profitieren. Und er hat ja sogar auch, wenn ich das richtig erinnere, sogar auch Literaten beauftragt, mit Mini-Biografien an seinem Image zu arbeiten.
Die Nationalsozialisten umgekehrt scheinen auch so eine Art Image-Osmose in den Blick gefasst zu haben, denn Göring besucht ihn ja, ich glaube, in Holland, wenn ich das richtig sehe.
Den Kaiser.
Also es gibt so Fühlungnahmen, sagen wir mal.
Ja, aber das war ja Teil, wenn man so will, der braunen Strategie, solange sie nicht an der Macht waren, sich einen Bedeutungszuwachs über alle möglichen Milieus jetzt zu besorgen. Industrielle Reichswehrführung und natürlich auch die abgesetzten Herrscherhäuser, ganz wichtig. Und zwar nicht nur Preußen, also Preußen natürlich vor allen Dingen, aber auch Coburg beispielsweise oder Schaumburg-Lippe. Das waren also alles Herrscherhäuser, bei denen Nazi-Größen antichambrierten, um deren Unterstützung zu gewinnen für Wahlkampagnen beispielsweise. Und da spielte in der Tat also auch der Kronprinz eine entscheidende Rolle. Eine Zeit lang hat Hitler tatsächlich geglaubt, er könnte seine Bedeutung über eine Loyalität oder Unterstützung des Kronprinzen vergrößern. Und erst in dem Augenblick, wo er gemerkt hat, dass die wichtigste Figur für ihn, um an die Schalthebel der Macht zu kommen, Hindenburg ist und nicht die Hohenzollern, erst in dem Augenblick ist er von dieser Allüre schlagmals geheilt und hetzt ja sogar seine Pressemeute auf den Kronprinzen, um ihn dann Ende 1932 zu diskreditieren.
Davor liegen Wahlen, Wahlen verschiedener Art, Wahlen zum Reichstag, aber auch Reichspräsidentenwahlen. Und das ist ein ganz erstaunliches ein Geschehnis oder Vorkommen. Erzählen Sie ein bisschen, wie auf einmal die Idee aufkommt, er könne Reichspräsident werden. Also jetzt nicht Monarch, sondern Reichspräsident und Hitler dann sein Kanzler. Das ist so eine Formulierung, die man in Briefen oder in Gesprächen entnehmen kann.
Also ich würde mal frechweg sagen, das ist die einzige politische Idee, die der Mann überhaupt jemals gehabt hat, die eine strategische Perspektive hatte. Zu sagen, über das Amt des Reichspräsidenten, was ja wirklich ein sehr mächtiges Amt war im System der Weimarer Verfassung, unter Umständen an eine Restauration der Monarchie zu kommen. Das war der Ansatz. Er wollte nicht Reichspräsident werden, um Reichspräsident zu werden und zu bleiben, sondern als transitorischen Akt, um damit eben die Restauration der Monarchie voranzubringen. Diesen Gedanken hat er eine Zeit lang verfolgt und da eben für Hitler nicht klar war, ob er gegen Hindenburg sich wirklich durchsetzen könnte, hat Hitler diese Überlegung tatsächlich eine Zeit lang mal aufgegriffen und sogar positiv konnotiert. Sie ist dann aber gescheitert, weil der Kaiser in Dorn kategorisch verboten hat, sich dieser Weimarer Republik, die er aus tiefstem Herzen hasste, für irgendein Amt zur Verfügung zu stellen. Das war ein Sakrileg, ein politisches Sakrileg. Und deswegen hat er das dem Kronprinzen kategorisch verboten. Aber wir können heute die Frage stellen, ob das nicht vielleicht sogar eine ganz probate Idee gewesen wäre, das mal auszuprobieren, um mal zu gucken, also was hätte der denn tatsächlich für Stimmen bekommen, dieser Mann, wenn er denn kandidiert hätte.
Haben Sie eine Intuition, warum der Sohn den Vater überhaupt fragt? Ich meine, er ist in einem Alter, wie alt ist er da? Ist er
50.
50, ja. Also vielleicht bin ich zu sehr meiner eigenen Zeit verhaftet, aber man könnte sich ja vorstellen, dass ein 50-jähriger Mensch, der Reichspräsident werden will, jetzt nicht bei seinem Vater fragt, ob er das auch darf und dann natürlich diese Abfuhr bekommt. Man hätte sich auch vorstellen können, dass er die Abfuhr des Vaters ignoriert, wie Berater ihm empfohlen haben, oder ein Berater jedenfalls.
Seine Frau sogar,
weil die dann vermuteten, das ist gar nicht der Vater, der dagegen ist, sondern
die Kaiserin Hermine.
Das ist die Stiefmutter, die auch Beziehungen zum Nationalsozialismus hatte und die sozusagen als Monopol haben wollte, so eine Deutung, die Sie da anbieten. Also haben Sie was ist in dem vorgegangen? Warum fragt er seinen Vater?
Also zunächst mal ist wichtig zu wissen, dass die Strukturen in diesem postmonarchischen Herrscherhaus insofern immer noch ganz elementar hierarchisch waren, als alle Prinzen, auch der Kronprinz, finanziell von diesem Vater existenziell abhängig war. Die Apanagen, die Reisen, was auch immer, alles das musste Wilhelm eigenhändig bewilligen.
Sie dokumentieren ja auch so einen Brief, in dem er sagt, das waren gar nicht 4 Pferde, das waren nur 2. Ja,
genau.
Und der ehemalige Kaiser schreibt dann an den Rand, stimmt nicht, es waren sogar 6 oder so. Also so.
Genau, ja. Genau. Also diese existenzielle Abhängigkeit muss man immer mitdenken.
Ja.
Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, würde ich sagen, wenn Sie nach Intuition fragen, Feigheit. Schlicht und einfach Feigheit. Und das ist, glaube ich, sogar auch eine, wenn Sie so wollen, anthropologische Konstante, die sich durch dieses Leben zieht. Dieser Mann hat viel zu wenig Mut gehabt, mal wirklich was zu realisieren, von dem er davon ausgegangen ist, dass es richtig ist und dass es auch zielführend sein kann. Also es war schlicht und einfach Feigheit. Und in dieser ganzen politischen Konstellation vielleicht auch noch die Eingebung, dass er sich das selber nicht wirklich zugetraut hat, so ein Amt antreten zu können. Also ich glaube, er hatte manchmal schon auch so lichte Momente, wo er davon ausgegangen ist, also es reicht sozusagen auch von meiner Kompetenz nicht aus, dass ich das hier beanspruche.
Jetzt erfährt sozusagen die Welt, dass er da das zurückzieht. Es erfahren zumindest die Nationalsozialisten. Und dann gibt es die Reichspräsidentenwahl ohne ihn und die gewinnt Hindenburg, wenn ich das richtig
erinnere. Und er empfiehlt die Wahl Hitlers.
Und er empfiehlt vor dieser Wahl auch zum Erstaunen oder sogar teilweise zum Entsetzen der Öffentlichkeit Hitler zu wählen.
Auch der nationalkonservativen Öffentlichkeit.
Ja, ja. Man muss sich das ja so schildern Sie das auch, man muss sich das ja so vorstellen, dass die Weimarer Rechte ein sehr heterogenes Gebilde war. Die hassten einander alle, hatten die unterschiedlichsten Interessen, waren gleichzeitig vereint in dem Ziel, die Demokratie zu zerstören. Das war, ist ja auch, diese Tiraden gibt es bei ihm ja auch seitenlang, wo er also schimpft auf alles. Die Demokratie, die Sozialdemokraten, die Kommunisten, auch die Juden, obwohl er sich mit denen auch trifft, was ihm dann wiederum auf die Füße fällt, weil das die Nazis natürlich auch mitbekommen und dann sagen, ja, also der hat gar nicht verstanden, was wir wollen. So ist überhaupt eine ständige Melodie in diesen Goebbels-Äußerungen. Alle verstehen gar nicht, was die Nazis wollen. Und insofern ist das so eine merkwürdige Mischung aus einem gemeinsamen Feind haben und gleichzeitig zueinander höchste Illoyalität, eigentlich höchste Unklarheit, wer jetzt eigentlich mit wem paktiert. Und es stellt sich in dieser Reichspräsidentenwahl, die Hindenburg gewinnt, das ist, glaube ich, dieselbe, dann auch dieser Stahlhelm Mensch, ein Herr, heißt der Dürrenberg? Oder
ich hab nee, Seelte. Hugenberg ist der Führer.
Nein, Hugenberg ist die NVP. Nein, aber es gibt doch einen Stahlhelmmann, der Theodor Duesenberg.
Düsterberg
ja. heißt, ja.
Der kandidiert,
ja, genau. Das heißt also, man hat da einen ganz zerfurchten Komplex erst einmal, der sich dann auf einmal schnell, also relativ zügig, als dann Hitler an die Macht kommt, als Hindenburg, der den ja auch nicht mochte, sich dann doch durchringt, den zum Reichskanzler zu machen, der dann so, dann löst sich dieses Zerfurchte auf. Stalin wird relativ schnell aufgelöst, wenn man so will, integriert.
In die SA.
Wird in die SA integriert und von den vielen Nationalkonservatismen oder reaktionären Positionen bleibt eigentlich relativ schnell nur noch eine übrig und der Kronprinz scheidet eigentlich dann bald aus diesem, ja, wie soll man sagen, aus diesem Spiel wieder aus.
Wobei man das vielleicht noch mal ergänzen kann um einen Gedanken. Also ich glaube schon, dass er lange Zeit der Illusion gelebt hat, er sei vielleicht eine Integrationsfigur für die Rechte. Er könne diese verfeindeten Fraktionen irgendwie zusammenbringen. Und da ist immer mehr bei ihm in den Vordergrund getreten, die Nazis müssen aber dazugehören. Während Hugenberg ja lange gegen die Nazis waren und der Stahlhelm und die SA sich ja auch diverse Grabenkämpfe geliefert haben, auch publizistischer Art und so weiter und so weiter. Und als dann die Regierung der nationalen Konzentration, so war ja dann auch irgendwie der Terminus dafür, als die sich dann bildet, vollzieht sich genau dieser Prozess, den Sie gerade genannt haben. Diese Amalgierung auf einmal des gesamten rechten Lagers an den Nationalsozialismus. Und da läuft der Kronprinz, wenn Sie so wollen, nur noch hinterher. Aber es ist eigentlich sein altes Ideal.
In die Partei selber eingetreten ist er nie.
Nie, nee. Vielleicht hätten die ihn auch gar nicht aufgenommen. Ich weiß es nicht.
Ja. Er schreibt aber Briefe noch 1932, als SA und SS verboten wurden, glaube ich, ja, nicht nur werden sollen.
Ja, ja.
Schreibt er an Blücher, glaube ich, einen Brief, in dem er sagt, das seien so fantastische Menschen in diesen Organisationen, er soll das nicht machen. Also er im Grunde genommen gibt es schon ein Engagement für diese Partei auf seiner Seite.
Richtig, also er schreibt an Gröner.
An den damaligen Reichswehrminister,
genau. Ja. Wobei das auch so ein Charakteristikum ist. Auch übernommen aus alten Zeiten. Er denkt, wenn er als Kronprinz den Reichswehrminister in einem Brief persönlich anspricht, dann hat das Gewicht. Der Gröner hat gesagt, geschenkt.
Ja.
Das war die Situation. Und deswegen komme ich nochmal darauf zurück. Immer diese Verkennung auch seiner Möglichkeiten, dieses Festhalten an Illusionen, und dieses Kneifen, wenn es mal darauf angekommen wäre, was zu riskieren, das ist ein Charakteristikum.
Ja, und ich fand es interessant, für die vielleicht, später kommen wir noch dazu, zu dieser Frage, was ist jetzt mit dem Vorschub eigentlich und welche Wirkung hatte das eigentlich, was er tat. Ich fand das eine sehr interessante Überlegung, die Sie haben, dass Sie sagen, die zeitweise Annäherung zwischen Hitler und dem Kronprinzen, die hatte eigentlich, was die nicht wissen konnten zunächst, eigentlich eher eine aufschiebende oder verhindernden Effekt in Bezug auf Hindenburg. Weil, das müssen Sie mir noch erläutern, Sie sagten, damals wussten einige nicht, dass Hindenburg eigentlich die Hohenzollern hasste. Ist das Ergebnis neuerer Forschung?
Ja, das würde ich schon mal sagen. Das ist ein Ergebnis auch meiner Forschung. Darüber war ich mir vorher nicht so im Klaren, weil Hindenburg figurierte ja immer unter dem Rubrum Ersatzkaiser.
Ja.
Also im Sinne von, der ist jetzt der Platzhalter.
Ja.
Und danach kommt wieder eine ordentliche Monarchie. Ja, aber im Gegenteil. Aber diese Animosität beruhte übrigens auf Gegenseitigkeit. Die Hohenzollern hassten Hindenburg, weil sie ihm am 9. November Verrat vorgeworfen haben, weil sie ihm eben dieses Paktieren mit Ebert und dergleichen mehr übel genommen haben. Und umgekehrt war Hindenburg zutiefst davon überzeugt, dass sowohl Wilhelm II. Als auch der Kronprinz dass das Verhängnisgestalten für die deutsche Politik wäre. Und außerdem, was bei Hindenburg noch mitgeschwungen hat, auch das ist in gewisser Weise eine neue Erkenntnis, war, dass in dem Augenblick, wo die Hohenzollern in welcher Form auch wieder, auch immer wieder ans Ruder kommen, auch sein Mythos verblasst. Und die Konservierung seines Mythos als dem, als der Identifikationsfigur zumindest der rechten Hälfte der deutschen Gesellschaft, das war ihm heilig. Und das wollte er auf gar keinen Fall aufs Spiel setzen. Und deswegen war für ihn am Ende von 1932 einfach Hitler die bessere Alternative zu den Hohenzollern. So pervers das jetzt aus heutiger Sicht uns vorkommen mag.
In Ihrem Buch kommt das vor, dass nachdem Hitler als Reichskanzler das Engagement des Kronprinzen für diesen neuen Staat, der sich da abzeichnet, er erstmal nicht erlahmt. Also er schreibt Briefe ins Ausland, er wirbt bei Schriftstellern und bei allen möglichen Leuten schreibt er Briefe, dass sie das nicht falsch beurteilen sollen, sondern dass das eine große Sache sei und so weiter und so fort. Also fast möchte man sagen, er äußert sich mehr dazu als vorher.
Also genau so ist
zur nationalsozialistischen Sache oder wie man das nennen soll.
Genau so ist es. Wobei das auch wiederum etwas damit zu tun hat, dass diese Regierung der nationalen Konzentration ja ohne sein Zutun in den Sattel gehoben wird. Die sind ja in Dorn und feiern Kaisers Geburtstag, als diese Machtübergabe bzw. die Ernennung von Hitler zum Reichskanzler erfolgt. Und er sieht, dass wenn er überhaupt noch auf der politischen Bühne irgendeine Rolle spielen will, muss er sich jetzt mit den Nazis arrangieren. Und er macht sich dann wirklich zu einem royalen Aushängeschild für genau dieses Regime, indem er diese von Ihnen erwähnten Presseartikel beispielsweise im Ausland veröffentlicht, überhaupt auch seine internationalen Kontakte nutzt, um das Regime, vor allen Dingen auch um Hitler, zu legitimieren. Und er stellt sich auch in den Dienst dieser Gleichschaltungspolitik, beispielsweise mit Blick auf den Stahlhelm, der ja schon relativ zeitig dann in die SA überführt wird. Das ist ein auffälliges Phänomen und ich beschreibe das ja dann so, dass durch diese eigentlich gar nicht eingeforderte, sondern eigenwillige Loyalitätsbekundung sich für Hitler so eine Art von Gratisressource erschließt. Daraus kann er sich bedienen, je nach Belieben, ohne sich zu irgendetwas zu verpflichten. Und genauso ist es dann auch. Irgendwann, je mehr das Regime sich verfestigt und konsolidiert, desto überflüssiger wird dieser Applaus, diese Affirmation, beispielsweise durch die Hohenzollern. Und am Ende ist es eben so, dass Hitler sich von den Nationalkonservativen ja bei dem Röhmputsch dann endgültig verabschiedet und damit die Hohenzollern sozusagen gleich mit abserviert.
Der Kronprinz selber hat seine Wirkung als erheblich eingeschätzt. Es gibt einen Brief an einen englischen Lord, in dem er sagt, er habe Hitler 2 Millionen Stimmen beschafft. Ist natürlich reine Spekulation und wahrscheinlich auch eine gewaltige Übertreibung könnte da drin stecken. Aber er selber hatte diesen starken Eindruck von sich.
Ja, aber da bitte ich auch wiederum, noch mal ein bisschen genauer auf die Quelle zu gucken und die auch zu kontextualisieren und kritisch, quellenkritisch zu hinterfragen. Dieser Brief, den Sie da erwähnen, den hat er im Sommer 1934 an diesen Lord Rothermere geschrieben. Das war so ein britischer Pressezar, der damals mit Hitler ganz gut konnte. Und dieser ganze Brief ist eigentlich mehr so ein Empfehlungsschreiben, den Lord Rothermere zu motivieren, ihm vielleicht doch wieder ein Entree-Billet zu besorgen an Hitlers Hofstaat, wo er gar nicht mehr in Erscheinung tritt. Und deswegen muss er natürlich seine Rolle aufwerten und setzt sich eben mit dieser pompösen Äußerung, er hätte Hitler 2 Millionen Stimmen verschafft, eben entsprechend in Szene. Empirisch nachweisen kann man das nicht.
Nein, das ist richtig. Ich wollte nur sagen, er selber hat er hatte eine Formulierung gewählt, die den erheblichen Vorschub, Vorschub begründen würde, dass man sagt, also er selber glaubte, jedenfalls in diesem Moment oder tat so, als glaube er es, dass er, dass seine Wirkung doch ganz, jedenfalls auf diese Wahl ganz kolossal gewesen.
Aber das kennt man ja. Also das kennt man ja aus dem wirklichen menschlichen Leben, dass man, wenn man irgendwas verabsäumt hat, dass man dann nochmal betont, wie sehr man doch eigentlich dafür auch eingetreten ist. Also das ist auch ein Stück weit so ein Reflex, so ein Affekt, würde ich mal sagen.
Wie, wenn wir diesen biografischen Teil abschließen, wie geht es weiter mit dem Grund? Er stirbt 1951, glaube ich.
Ja.
Ist das richtig?
Richtig.
Was ist in den Jahren zwischen 1934 und 51 mit ihm, was macht er?
Also er versucht auf einer bestimmten Ebene sich nach wie vor als loyal zu gerieren, weil er natürlich auch Angst hat, dass die Nazis ihm vielleicht den Geldhahn zudrehen oder was auch immer. Aber das bleibt auf einer Oberfläche. Und das Regime grenzt ihn ganz augenscheinlich aus dem öffentlichen Leben aus. Bei den großen Veranstaltungen wird er gar nicht mehr eingeladen, etc. pp. Und so wird er wieder zum Privatier. Er lebt dann im Cäcilienhof, hat noch gewisse Kontakte zu bestimmten Reichswehrkreisen, versucht sein Leben, sein Luxusleben weiterzuführen, aber politisch ist er von der Bedeutung her, die sinkt unter Null. Und das zieht sich dann durch, eigentlich auch bis 1945. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist diese Biografie in dem Sinne auch nicht mehr, also zumindest was die politische Dimension anlangt, erwähnenswert und bemerkenswert.
Er hat, das sollten wir vielleicht noch, diese kleine Wendung sollten wir noch nehmen, er hat einen jüngeren Bruder, der auch dabei war, Vorschub zu leisten. Ja, genau, das ist ein früheres Buch von Ihnen darüber. Sagen Sie ein paar Worte zu dem jüngeren Bruder und zu dem Verhältnis des Kronprinzen zu seinem jüngeren Bruder.
Ja, also der jüngere Bruder hieß August Wilhelm, genannt Auwi, und fand sehr früh zu den Nationalsozialisten, schon am Ende der 20er Jahre, und hat sich dann wirklich als überzeugter und engagierter Nationalsozialist öffentlich betätigt. Auf großen Veranstaltungen gesprochen, unter anderem eben auch dieses Mythem Arbeit, also der Volksgemeinschaft durch sein Herabsteigen in das Volk symbolisch oder symbolpolitisch inszeniert und hat aber an seiner Überzeugung, an seiner nationalsozialistischen Überzeugung eigentlich bis zum bitteren Ende festgehalten und war davon auch nicht abzubringen. Und der Unterschied, also diese beiden Brüder waren zeitweilig tatsächlich mal Konkurrenten und haben sich auch so verstanden. Und man kann vermuten, auch wenn man das im Detail nicht nachweisen kann, dass Auwi auch so ein bisschen seinen Bruder bei der Nazi-Führung denunziert hat. Gerade also seine jüdischen Kontakte, dieser unmögliche Lebensstil und dergleichen mehr. Da gibt es Indizien dafür, dass das über Auwi an die entsprechenden Stellen bei der Nazi-Führung gelandet ist. Und insofern hat es da wirklich also auch einen Bruderkrieg im Hause Hohenzollern gegeben.
Also die beiden Brüder, die Stiefmutter. Da kommt schon einiges zusammen an Sympathie für den Nationalsozialismus, wenn man das so formulieren will. Wie gehen wir jetzt damit um, wenn, sagen wir mal, im vorjuristischen Nachdenken über die Frage, was waren die Wirkungen? Also ich lese in Ihrem Buch eigentlich zwei Argumente, die von denen man fragen kann, ob man die übereinander bringt. Das eine ist zu sagen, der war eigentlich nicht politikfähig, der hatte kein Programm, der hatte diesen Namen und ansonsten viel Freizeit und ein Hass auf die Demokratie, der ist ihm sicherlich auch durch die Familie mitgegeben worden und durch die Verhältnisse nach 1918 und war aber eigentlich immer, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, es soll ein Lenin-Wort sein, also ein nützlicher Idiot, so ein bisschen. Sie drücken es nicht so drastisch aus, aber Sie sagen, im Grunde genommen waren das alles Fantasien und es gab nie eine richtige, Sie sagen an einer Stelle, er wollte eine Rolle spielen, hatte aber gar keine Bühne und auch gar kein Publikum.
So. Und kein Drehbuch.
Und kein Drehbuch. So. Das ist dann vielleicht ein bisschen wenig für diese Ambition. So.
Darf ich noch mal ganz kurz ergänzen um einen Punkt? Also das sollte man nicht unterschlagen, die Rolle von Lebenslügen in den Biografien von Menschen. Mhm. Und seine Lebenslüge war, dass es vielleicht doch noch die Chance einer Restauration der Monarchie gibt und dass für ihn möglicherweise auch noch eine Rolle in irgendeinem Staatsamt vorgesehen sei. Das war seine Lebenslüge. Aber Lebenslügen sind ja verdammt langlebig, das weiß man ja inzwischen. Und das muss man unbedingt noch ergänzen, wenn man dieses politische Profil oder dieses Persönlichkeitsprofil erfassen will.
Ja, denn man kann ja sagen, also ich nehme mal dieses sehr harsche Wort vom nützlichen Idioten, das hat ja zwei Komponenten, den Idioten, die Lebenslüge, die Verblasenheit, das nicht richtig einschätzen können der Situation, das Entwickeln von aberwitzigen Ambitionen und so weiter, das Hereinfallen auf Schulterklopfen von der Umgebung, der unterschiedlichsten Umgebung, aber es hat auch das Wort nützlich. Also das Schulterklopfen kam ja nicht aus Sympathie oder aus nicht mal aus, würde ich nach der Lektüre so sagen, nicht mal aus monarchistischer Gesinnung oder Nostalgie oder so etwas, sondern das war kalkuliert. Und also hatte er doch irgendwie einen, also haben zumindest diese Leute, also die Nationalsozialisten vor allem, ihn doch eine gewisse Phase, ein, zwei Jahre vielleicht, als eine nützliche Figur eingeschätzt. So wie sie auch andere Leute. Hugenberg ist ja dann auch ein Restitutionsfall geworden. Auch Klage der Familie und abschlägig beschieden. Also, Sie haben das ja gesagt, Hitler war auf der Suche nach allen möglichen Verbündeten, ohne im Geringsten sich festzulegen, mit denen auch nur eine bestimmte Zeit lang zu koalieren. Wenn sie ihren Dienst getan hatten, dann wurden sie sehr schnell abserviert. Das galt ja für alle möglichen. Sie hatten die Röhm-Morde von 1934 erwähnt. Also der war ja loyal zu sich selbst, aber sonst zu
wenigen. Ja, sehr gut formuliert.
Zu sonst sehr wenigen. Also ist da nicht doch so eine Komponente von Nützlichkeit. Ich will jetzt gar nicht diese juristische Frage, dass ich weiß gar nicht, wie Juristen das machen, das dann aus solchem Material zu klären, ob das jetzt erheblich war. Aber so ganz unbedeutsam war es nicht, würde ich sagen. Also es ist vielleicht eine Frage dann der Strenge, ab wann man Erheblichkeit von Bedeutsamkeit unterscheidet. Aber das soll das Problem der Staatsrechtler sein. Oder ich weiß gar nicht, wer einschlägig ist, wahrscheinlich Staatsrechtler. Aber unbedeutend war er nicht, auch wenn sich keine seiner Ambitionen erfüllte, scheint mir.
Ja, also Da müssen wir natürlich den Begriff der Nützlichkeit noch mal ein bisschen abklopfen. Im Sinne von, dass er den Nazis geschadet hat oder dem Aufstieg der Nazis geschadet hat, wird kein Mensch mit Verstand behaupten. Was es bewirkt hat, ist schon weitaus schwieriger zu beurteilen. Und ich stelle die Frage dann so stellen, hätte es Hitler auch ohne die Hohenzollern geschafft, an die Schalthebel der Macht zu kommen, diese Diktatur zu errichten, sie zu konsolidieren, die Politik der Gleichschaltung in der Weise durchzuführen, wie sie durchgeführt worden ist? Und da würde meine Intuition sagen, ja, hätte es auch ohne die Hohenzollern geschafft. Das schließt nicht aus, dem Engagement des Kronprinzen in dieser Richtung eine gewisse Bedeutung zuzusprechen. Da wäre ich auch der Letzte, der es machen würde. Aber es fällt mir eben schwer, diese Wirkung, und Historiker versuchen ja immer, Wirkungen auch zu messen. Es fällt mir schwer, diese Wirkung präzise zu vermessen, gerade unter diesem Gesichtspunkt, wie nötig, wie notwendig war das Engagement des Kronprinzen für diesen Erfolg Adolf Hitlers. Und da sage ich, wir haben es vorhin schon mal durchkonjugiert, es gibt größere Verhängnisgestalten, beispielsweise Hindenburg, um da nur mal einen von den Hauptschurken, sage ich jetzt mal, ungeschützt zu nennen, die man vielleicht eher fokussieren sollte als den Kronprinzen.
Das ist sicherlich richtig.
Und was die Juristen jetzt daraus machen, finde ich auch sehr interessant. Ich weiß es nicht, sondern der Ehrgeiz von meinem Buch war ja, alles verfügbare Material zusammenzutragen, sämtliche Quellen auszuwerten, um jetzt mal dicht und konsistent darzulegen, was eigentlich war, was eigentlich gewesen ist. Und damit auch eine Grundlage zu schaffen für die Juristen, diesen Sachverhalt jetzt nach ihrer Denke und nach ihren Kriterien, nach ihren Kategorien zu durchforsten und zu sagen, erfüllt das dieses Kriterium der erheblichen Vorschubleistung oder nicht? Ich sage, als Historiker würde das meinen Kompetenzbereich überschreiten, wenn ich das präjudizieren würde. Ich kann das als Privatmensch vielleicht moralisch machen, aber als Historiker würde ich mich zu einem solchen Präjudiz nicht hinreißen lassen. Und ich bin eigentlich auch der festen Überzeugung, dass die Rechtsprechung da ein interessantes Urteil fällen wird. Vielleicht sogar Geschichte schreiben mit diesem Urteil.
Vielleicht kommen wir an dieser Stelle noch mal zu den Quellen. Also Sie hatten Zugang zu dem Archiv des Hauses Hohenzollern, so nenne ich es jetzt mal laienhaft. Und was haben Sie da vorgefunden? Ganz praktisch, wie soll ich mir das vorstellen? Sind das Akten, die in diesen Raum passen würden? Oder sind das Akten, die auf dieses, wo man nur dieses Podium bräuchte? Was muss ich mir da vorstellen?
Also es ist das klassische Adelsarchiv und erfüllt auch alle Stereotypen. Es gibt einen Teil von Akten, die sind säuberlich verzeichnet. Da gibt es Findbücher, die kann man von daher eruieren. Aber es gibt eben auch diese berühmten Truhen auf dem buchstäblichen Dachboden, wo eben sehr viel unverzeichnetes Material sich befindet. Und als ich auf der Burg war, war mir wichtig, dass mir nichts vorenthalten wurde. Das heißt, ich bin mit dem Archivar tatsächlich auf den Dachboden gegangen und habe mir zeigen lassen, was eigentlich in diesen Truhen noch an unverzeichnetem Material sich befindet. Und das war nicht nur staubig, das war auch richtig spannend. Also weil da wird der Historiker ja wieder an seine Grundtätigkeit zurückgeführt.
Und was war da drin in den Truhen?
Ja, und da waren beispielsweise, um ein schönes Beispiel zu nennen, der Nachlass von Louis Ferdinand, genannt Lulu, also der zweitälteste Sohn des Kronprinzen. Und der war ja 1932, 33 in Amerika zur Ausbildung bei Henry Ford.
Ja.
Und da gibt es zum Beispiel so einen Schuhkarton mit Briefen, die seine Eltern und seine Brüder an ihn geschrieben haben. Und da konnte man diese, wie ich es nennen würde, diese wunderbaren Puzzleteile entdecken, wie eben hier auch zitiert, wie Cäcilie begeistert über den Hitlerbesuch im Schloss Cäcilienhof schreibt, wie wohl sich Hitler da gefühlt hat, etc. pp. Andererseits muss ich sagen, war die Ausbeute jetzt nicht so grandios, wie ich mir das eigentlich vorgestellt oder gewünscht hätte. Weil was ich gedacht hätte, war, wir finden jetzt hier die Privatkorrespondenz des Kronprinzen, etwa mit Göring, mit Schleicher, mit Hitler und dergleichen mehr, war nicht. Das ist verbrannt und von wem auch immer, vielleicht Auto da Fee, wir wissen es nicht. Deswegen, um das nochmal auch deutlich zu sagen, es war gut, also auch psychologisch gut, in diesem Hohenzollern-Archiv nicht nur gewesen zu sein, sondern jeden Stein umgedreht zu haben, um sicher zu sein, hier ist nicht noch irgendwas, was jetzt ganz neue Perspektiven auf dieses Engagement, auf dieses Verhältnis zu den Nazis wirft. Aber mir war von Anfang an klar, ich muss sämtliche deutschen Archive abklappern, um das Material zusammenzutragen, was ich jetzt brauche, um eine solche Biografie, es ist ja eigentlich eine Mini-Biografie, schreiben zu können. Und ich habe auch in Archiven wie in Wernigerode, wo das Tagebuch der früheren Hofdame, einer Freifrau von Alvensleben liegt, wunderbare Passagen gefunden, wo sie über ihre Besuche bei Kronprinzen in den 30er Jahren schreibt. Also es waren eine Menge Puzzleteile und es ist nicht nur das Hohenzollern-Archiv, was die empirische Substanz von diesem Buch ausmacht.
Das heißt, Sie haben in dem Hohenzollern-Archiv eigentlich auch keinen Grund dafür gefunden, dass das bislang nicht zugänglich war.
Ja, das ist aber sowieso, ich meine, das geistert irgendwie durch den Raum, dass das nicht zugänglich war. Meines Wissens war das immer zugänglich. Und Kollegen wie John Röhl und so, die haben ja da auch gearbeitet. Und auch andere Historiker haben darin gearbeitet. Ich glaube, ich war der Erste, der jetzt gezielt nach dem Kronprinzen, nach Material über die Biografie oder die politische Biografie des Kronprinzen gesucht hat. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass dieses Archiv der historischen Wissenschaft verschlossen ist.
Aber das können wir mal festhalten. Das ist eine denn in der Tat, wenn man die Berichterstattung liest, jetzt rund um die Anträge und das Verfahren sozusagen der Restitution, wird das ja immer wieder gesagt, also dass das einfach verschlossen sei. Dass man deswegen auch so vieles nicht gewusst habe bislang. Christopher Clark sagt das in dem Gespräch, das er mit meinem Kollegen Kilb geführt hat, ja auch so ein bisschen.
Also wenn der Chris Clark, wenn der einen Antrag gestellt hätte, er wollte da arbeiten, niemand hätte ihm das verwehrt. Niemand.
Mhm. Gut, und dann halten wir das so an dieser Stelle fest. Ich weiß gar nicht, ich habe gerade mein Handy ausgemacht, ich habe gar keine Uhrzeit.
Viertel nach acht, wir müssen nach langsam acht, Schluss machen.
Ja, also ich würde fast sagen, wenn es Fragen gibt, also Fragen jetzt nicht, Co-Referate oder so, dann würde ich ein paar davon aufgreifen. Ja, bitte sehr.
Aus dem Publikum kommt die Frage, warum die moralische Dimension der Diskussion ausgespart worden sei.
Ja, ich kann das nur von mir aus sagen, ich würde die moralische Frage, habe ich jetzt nicht in den Vordergrund gestellt, weil ich sie für relativ leicht zu beantworten halte.
Ich auch.
Er war ein zweifelhafter Charakter, er war politisch ein
rechtsextremer Antidemokrat.
Ein rechtsextremer, das haben wir ja so ein paar Mal erwähnt. Aber mit der Frage der Restitution hängt das ja nicht zusammen. Also ich glaube, die Frage, ob jetzt restituiert werden muss oder nicht, hängt nicht von den charakterlichen Qualitäten dieses Herrn ab, sondern... Na, die hängt, glaube ich, von der Frage ab, ob man den Satz sagen kann. Und ich persönlich, privat würde ich sagen, ich glaube, den kann man sagen, aber da gibt es Gegenmeinung, ob man den Satz sagen kann, das Wirken dieses Herrn hatte erhebliche Bedeutung für den Aufstieg des Nationalsozialismus. Mit dem Argument, er hat sein Renommee, das er in reaktionären oder Rechtskreisen hatte, dafür verwendet, Hitler, die Glaubhaftigkeit in diesen Kreisen zu erhöhen. So, jetzt ist es eine Einschätzungsfrage, aber deswegen hat das nichts mit Moral zu tun. Also, wie soll man sagen, wenn er jetzt ein ganz edel gesonnener Mensch gewesen wäre, der verblendet und so weiter, so, dann würde man ihn vielleicht moralisch in eine sicherere Zone bringen, hätte aber für ein Urteil über seinen erheblichen Vorschub gar keine Folgen.
Genau.
Also das vielleicht nur als Antwort von mir.
Ich kann das nur ergänzen insofern, als dass es ja moralisch, wie Herr Kaube schon sagte, gar keine Frage ist, dass diese Nähe, die er auch gesucht hat zu den Nationalsozialisten, dass die in hohem Maße verwerflich ist. Das ist auch in diesem Buch ganz deutlich gesagt. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, wenn es um die moralische Beurteilung geht. Und es ist für mich auch gar keine Frage, dass sich der Kronprinz und damit in gewisser Weise auch die Hohenzollern mit ihrem Kotau vor Hitler noch nach 1934 auch als Dynastie unsterblich blamiert haben. Dass sie sich nicht nur einen Bärendienst erwiesen haben, sondern dass sie sich eben auch unsterblich blamiert haben und dass das ein Makel ist, den man einfach auch als Makel so benennen muss. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Nur ob das, da folge ich wieder Herrn Kaube, ob das jetzt erheblich ist für dieses Restitutionsverfahren, das wage ich zu bezweifeln.
Lothar Machtan wird zum Scheitern der Fürstenenteignung in der Weimarer Republik befragt, ohne welches es bis heute ja gar keinen Restitutionsstreit gäbe.
Naja, also was Sie jetzt meinen, ist diese Fürstenenteignung. Der Volksentscheid zur Ersatz, also zur entschädigungslosen Fürstenenteignung, der ist in der Tat gescheitert, weil man nicht genügend Stimmen damals aufgebracht hat, um dieses Gesetz dann auch tatsächlich zu verabschieden. Aber der entscheidende Punkt ist was anderes, nämlich dass der preußische Staat 1926 unter einem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten, nämlich Otto Braun, in einem legalen Verfahren ein sogenanntes Vermögensausgleichsgesetz hat in Kraft treten lassen, was man als durchaus hohenzollernfreundlich bezeichnen kann. Und wenn man so will, schlägt sich die Staatspolitik heute immer noch mit dieser Erblast herum, weil nicht klar ist, was die Bestimmungen dieses Gesetzes unter unseren heutigen rechtsstaatlichen Bedingungen für eine rechtliche Bindekraft haben. Deswegen tut sich die Politik auch so schwer. Aber es ist eine Erblast aus der Weimarer Republik, nämlich in Gestalt dieses Gesetzes. Und die Österreicher haben dieses Problem nicht, weil die haben 1919 ein sogenanntes Habsburg-Gesetz verabschiedet, was die Angehörigen dieses Herrscherhauses nicht nur aus Österreich, man kann schon sagen, rausgeschmissen hat, sondern was auch das Vermögen des Hauses Habsburg-Lothringen einkassiert hat, in Staatseigentum überführt hat. Und dieses Gesetz, dieses Habsburg-Gesetz, ist 2011 nochmal bekräftigt worden von dem österreichischen Parlament. Deswegen haben die dieses Problem nicht, was man hier in Deutschland hat. Das ist der Zusammenhang.
Es wird nachgefragt, ob die Politik der Weimarer Republik für eine gesetzliche Regelung wie in Österreich nicht stark genug gewesen sei.
Naja, das fing ja, wenn Sie so wollen, schon 1918/19 mit Friedrich Ebert an. Der hat ja den Hohenzollern tatsächlich schon die Hand gereicht und ihnen auch tatsächlich gewaltige Vorteile verschafft, indem er beispielsweise die Schlösser vor feindlicher Übernahme geschützt hat, indem er dem Kaiser in Dorn tonnenweise Kultur- und Luxusgüter nach Holland hat bringen lassen, indem er zum Beispiel, was die wenigsten Leute wissen, dafür gesorgt hat, dass dem entthronten Kaiserhaus weiterhin die Apanage gezahlt wurde. Und zwar jahrelang, aus Staatsmitteln, wohlgemerkt. Das war ein Entgegenkommen von Ebert, der darauf gebaut hat, er könne damit diesen Machtverzicht mehr oder weniger kompensieren. Und das hat dazu geführt, dass dann eben auch diese preußische Regierung gesagt hat, wir müssen diesen gordischen Knoten irgendwie durchhauen durch dieses Vermögensausgleichsgesetz von 1926. Und das ist übrigens sehr interessant, auch nochmal zu rekonstruieren, dass also der Otto Braun die größten Schwierigkeiten hatte, damals seine eigene Fraktion überhaupt im preußischen Landtag für dieses Gesetz zu gewinnen. Die meisten sind ihm fern geblieben oder haben sich der Stimme enthalten. Und nur so ist dieses Gesetz dann durchgekommen.
Denken Sie eigentlich, ich greife die Frage nochmal auf, nach dem moralischen Gesichtspunkten in Bezug auf den Kronprinzen, aber auch in Bezug auf andere Mitglieder der Familie. Ich habe das kleine Buch der drei Holländer gelesen, ja. Die ja die ganze Familie schildern. Wenn man das so liest, denken Sie eigentlich, dass das Haus Hohenzollern sich selbst einen Gefallen getan hat mit dem Geltendmachen der Restitutionsansprüche? Oder ob das nicht, also ich formuliere es jetzt mal etwas scharf, ob das nicht die Wiederholung dieses dynastischen Egoismus ist, der nicht sieht, dass wenn diese Geschichten so geschrieben werden, wie sie jetzt geschrieben werden, wie das, dass man dann, dass das doch, das Haus doch in einem, wie soll ich das sagen, teilweise in einem sehr erbärmlichen Licht sich zeigt oder ein sehr erbärmliches Bild abgibt, wäre es dann nicht einfach klüger gewesen zu sagen, ich meine, die Leute hungern ja nicht, wäre es dann nicht eigentlich klüger gewesen zu sagen, wir versuchen jetzt nicht, irgendetwas aus dem Staat zurückzuprozessieren?
Also, unter dem Stichwort Imagepolitik würde ich Ihnen sofort recht geben. Es ist verheerend letztendlich für das Image, gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist es eben einfach so, dass es bestimmte Besitzansprüche gibt, die Sie aus diesem Gesetz von 1926 herleiten und offenbar so beraten worden sind, dass Sie da Aussicht haben, zu einem Erfolg zu kommen. Was sie sich dabei gedacht haben, also gerade namentlich Georg Friedrich, Prinz von Preußen, das müssen Sie ihn, lieber Herr Kaube, einfach selber fragen. Das hat er mir nicht gesagt und das weiß ich auch nicht. Hm.
Ja, vielleicht noch diese beiden Fragen, bitte.
Es wird die Frage nach der wissenschaftlichen Unabhängigkeit des Autors gestellt.
Also wenn Sie meine Unabhängigkeit in Zweifel ziehen, kann ich Ihnen nur antworten. Als ich mit Georg Friedrich über dieses Projekt geredet und verhandelt habe, habe ich zwei Bedingungen gestellt. Erstens, dass es eine ergebnisoffene Recherche sein muss und zweitens, dass ich völlig unabhängig bin in der Durchführung dieser Recherche und in der literarischen Fixierung der Ergebnisse. Darüber haben wir einen Vertrag gemacht und die entsprechenden Passagen kann man auch gerne veröffentlichen, weil das ganz glasklar ist. Und ich bin da mit mir völlig im Reinen. Ich will sagen, ich habe diese Forschungen nur wissenschaftlichen Standards verpflichtet durchgeführt. Und ich hätte sie nicht anders durchgeführt, wenn die DFG so ein Projekt unterstützt hätte. Da kann ich Sie ganz beruhigen, da bin ich völlig im Reinen mit mir.
Es wird gefragt, ob es nicht unsensibel sei, sich vor dem Hintergrund der offenen Klageverfahren gegen Journalisten und Historiker gerade jetzt mit diesem Buch zu positionieren.
Kann ich es nur aus der Lektüre sagen. Ich habe einfach nur das gelesen und ein bisschen drumherum. Die Gutachten, die vier bekannten Gutachten und ein bisschen was in den Zeitungen zu all dem stand. Und dann eben dieses Buch gelesen. Und ich muss sagen, das Buch selber liest sich jetzt nicht wie eine Beschönigung der Tätigkeiten des Kronprinzen. Das tut es überhaupt nicht. Also er kommt nicht gut weg. Also ich würde sagen, er kommt eigentlich auch maximal schlecht weg. Also mir würde das reichen, eine solche Person.
Es wird die Frage gestellt, ob es sich bei Lothar Machthans Werk nicht um eine Verharmlosung der Rolle des Kronprinzen handele.
Nein, aber das würde ich sagen, das kann man nicht. Das ist eine Diskussionsfrage. Das ist eine Gewichtungsfrage. Was bedeutet der Auftritt bei dem, wie hieß dieses Kavalleriefest da in Düsseldorf? So, was bedeutet das? Die Nazis sind an der Macht und er tritt auf. So, ist das jetzt, das ist ja nicht verharmlosend in dem Sinne, dass jetzt da steht, der musste dahin und das war halt irgendwie nicht anders möglich oder so. Sondern es ist nur die Frage, hat das diesen, welchen Effekt hatte das? Ja? Und ich ziehe aus dem, was ich gelesen habe, den Schluss, das war nicht harmlos. So. Er sagt das vorsichtiger, das mag auch an unseren unterschiedlichen Berufen liegen, aber es ist nicht so, dass dieses Buch wie eine Auftragsarbeit wirkt. Das so viel würde ich sagen. Also es ist kein, wenn das nicht drinstünde im Nachwort oder so, ja, so, oder wenn man es nicht in der Presse gehört hätte, würde ich jetzt nicht sagen, das ist doch bestimmt von einem monarchiefreundlichen oder einem hohenzollernfreundlichen Historiker geschrieben worden. Also ich kann das nur sagen, Sie können es überprüfen, indem Sie es lesen. Ja, also ich finde das, was immer die Problematik von Verträgen, die man abschließen muss mit jemandem, um über das Haus zu forschen oder so, was immer an Problematik da drin stecken mag, erscheint es mir nicht als ein Buch, bei dem man jetzt den Eindruck hat, ja, das lässt er mit Absicht weg oder so etwas. Es ist eine relativ komplette Beschreibung. Sie hat vielleicht den Nachteil, Sie haben das so angedeutet, dass sehr vieles davon verstreut in der historischen Forschung auch schon bekannt war und es bei Ihnen hier sehr verdichtet wird, zu einer Erzählung. Man kann also vielleicht sagen, weiß ich nicht, wir werden das Buch von Herrn Malinowski abwarten. Das steht ja, glaube ich, kurz vor der Publikation. Und was den Zeitpunkt angeht, würde ich sagen, wenn eine Forschung abgeschlossen ist, ich weiß gar nicht, wann Sie angefangen haben, wann fing das an?
Anfang 20.
Ja. Es wäre ja ein bisschen vertan, wenn man es nicht publizieren würde zu einem Zeitpunkt, an dem, ich sage es jetzt mal so etwas salopp, das Eisen heiß ist. Also das jetzt 5 Jahre liegen zu lassen und zu sagen, ich warte, bis sich niemand mehr dafür interessiert, fände ich sehr viel verlangt. Also auch vom Verleger fände ich das viel verlangt. Wir werden ja sehen, das ist ja das Schöne, wie soll ich sagen, an einer Wissenschaft, wo die Sachen nicht immer nur von einer Person erforscht werden, sondern von vielen.
Genau.
Wir werden ja sehen, wenn das Buch von Herrn Malinowski, den ich sehr schätze als Historiker,
ich auch, ein großer Kenner dieser Dinge,
zu welchen Schlussfolgerungen und Argumenten er kommt. Und dann können wir vielleicht Herrn Malinowski und Herrn Macht dann nochmal auf irgendein Podium setzen und dann schauen, dass sie sich ordentlich streiten und die Argumente austauschen. So, Sie vielleicht noch und dann schließen wir.
Die letzte Meldung aus dem Publikum fragt danach, worin das Potenzial für die von Lothar Machthahn in seinem Buch eingeforderte weitere wissenschaftliche Diskussion liege. Und zwar vor dem Hintergrund, dass sowohl über die nationalsozialistische Machtergreifung als auch über den Kronprinzen ja eigentlich alles schon gesagt sei.
Ich sehe jetzt den Hauptwert dieses Buches darin, dass damit der Sachverhalt der Beziehung zum ersten Mal in der Dichte und der Auswertung aller verfügbaren Quellen dargelegt ist. verbunden mit der Hoffnung, dass demnächst Herr Malinowski mit seinem Buch, Lothar Kroll wird ja demnächst auch ein Band machen, Ulrich Schlie hat vor, was zu machen, dass diese Geschichte fortgeschrieben wird, die für meine Begriffe sehr wichtig ist, nämlich auch die Nachgeschichte der Monarchie mal gründlicher zu erforschen und nicht davon auszugehen, 1918 sind die alle auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet und deswegen brauchen wir uns dafür nicht mehr zu interessieren. Sondern ich würde mal sagen, allein schon die Vermehrung unseres stofflichen Wissens durch das, was ich da kumuliert habe, ist ein Erkenntnisfortschritt. Und in dem Sinne bin ich auch der Auffassung, dass wir jetzt wieder neue Themen haben, die wir dann nochmal herunterbrechen und im Detail diskutieren. Zum Beispiel die Frage, wie war das denn eigentlich mit dem symbolischen Kapital, was die Hohenzollern in den 20er oder 30er Jahren verkörpert haben. War das tatsächlich so, dass das eine Rolle gespielt hat in dem öffentlichen Meinungsbildungsprozess? Oder die Frage dieses ganzen Intrigenspiels, mit dem, also der Kronprinz ist sozusagen für mich auch ein Stück weit so eine Sonde, mit der ich nochmal in dieses Intrigenstadel hineingefühlt habe, um zu sehen, was sich da für unglaubliche Vorgänge im Vorfeld der Machtergreifung abgespielt haben. Und so gibt es sicherlich noch eine ganze Reihe von Unterpunkten, die man jetzt präziser in Kenntnis dieses Materials diskutieren kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Streit, wenn er nichts Gutes gehabt hat, das wirklich Gute haben wird, dass wir in der Forschung auf dem Gebiet vorankommen.